Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 22. Ihr von gestern, wir von morgen. Von Andreas Heuden-Borchers, Jan Rosenkranz und Axel von Bäumen aus Stern Nummer 24 vom 6.6.2019. Gelesen von Uwe Schröder. Die Jugend politisch, die Welt digital, die Volksparteien im freien Fall. Es ist das Ende der Politik, wie wir sie kannten. Es gibt ein Video von Andrea Nahles. Man kann darauf sehen, wie sie im Karneval Humba, Humba, Humpa, Tätere, Tä singt. Es ist kein besonders vorteilhaftes Video. Eher eines zum Fremdschämen. Jedenfalls ging das vielen Genossen so. Aber das ist nicht der Punkt. Vielleicht lässt sich die Wirkung des Videos am besten zusammenfassen, wenn man sich mit der Anmutung beschäftigt. Denn Andrea Nahles, 48, sieht darin nicht aus wie jemand, von dem man glaubt, dass er heute noch an der Spitze einer modernen Volkspartei stehen könnte. Nahles wirkt vorgealtert, unmodern, wie aus der Zeit gefallen. Die Aufnahmen könnten aus einer anderen Epoche stammen. Nahles Welt. Das ist nun eine fürs Archiv. Man wird die von ihrer Partei alleingelassene und am vergangenen Sonntag in einer Mischung aus Selbstachtung und Frustration zurückgetretene SPD-Chefin auch weiter auf YouTube besichtigen können. Doch man wird wissen, so jemand wie dieser Andrea Nahles, Arbeiterkind, mal Juso-Vorsitzende und gremiengestellte Taktiererin, wird so bald keiner Volkspartei mehr vorstehen. Die Zeiten sind vorbei. Und falls es doch jemand nach oben schaffen sollte, mit dieser Art Politik zu machen, dann wird es sich nicht mehr um eine Volkspartei handeln. Dieser Frühsommer ist der 20. der sogenannten Berliner Republik. Im Regierungslager hätte man ihn am liebsten in routinierter Trägheit verdämmert. Daraus wird nun nichts. Was gerade in der Politik geschieht, stellt eine Zäsur dar. Es mag Zufall sein, dass die Traditionspartei SPD gerade in jenen Tagen implodiert, da auf YouTube das Video eines blauhaarigen, wild gestikulierenden Influencers viral geht. 14 Millionen Mal geklickt. Aber es ist ein Video, in dem davon abgeraten wird, Union oder SPD zu wählen. Fest steht, da geht ein Politikmodell ins Ungewisse. Es gibt keine Bestandsgarantie mehr. Vieles wird unsicher bleiben am Ende dieser turbulenten Woche. Und eine der geringeren Fragen ist dabei sogar, ob diese große Koalition überhaupt noch über den Sommer oder gar bis 2021 halten wird. Vermutung? Eher nicht. Es geht um mehr. Um die Zukunft des Politikmodells der alten Bundesrepublik. Jenes kunstvollen Interessenausgleichs mit Hilfe der Volksparteien. Quälend langsam oft, aber eben auch von abwägender Kompromissfähigkeit. Die Bundesrepublik ist 70 Jahre gut damit gefahren. Dieser Parlamentarismus alter Schule war die Herzkammer der Republik des Grundgesetzes. In diesen Tagen aber sieht es danach aus, als ob das Überkommene nicht mehr Schritt halten könne mit neuen Herausforderungen, dem Zeitgeist und seinen Ausdrucksformen. Ein Zeitgeist, der wieder politisch geworden ist. All das spürt, nur 1,5 Kilometer Luftlinie vom Willy-Brandt-Haus entfernt, auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch sie übrigens eine, von der Material über einen verunglückten Karnevalsauftritt zur Verfügung steht. Auch sie in akuter Gefahr, davongespült zu werden, weil sie Mühe hat, der neuen Zeit gerecht zu werden. Sie wirken alt und überkommen. Die Spitzen von Union und SPD und ihre notorischen Drängler aus den Hinterzimmern der Macht. All die Scholzes und Schulzes und Merze und die an Posten klammernden Schlachtrösser, wie Horst Seehofer, der vorgibt, twittern zu können. Was wirkt wie der gespielte Witz aus den Zeiten, als Dieter Hallervorden noch eine eigene Comedy-Sendung hatte. Was also, wenn es am Ende Rezo war, der Andrea Nahles gestürzt hat? Nicht jener blauhaarige YouTuber aus Aachen persönlich, der von Haus und Kindern und Hund träumt, sondern das Phänomen Rezo, das sich in Zeiten der neuen Orientierungssuche einen ganz eigenen Soundteppich zugelegt hat. Zusammen mit jener Jugendbewegung, die keine Lust mehr hat, sich die Welt von den Alten im Schneckentempo kaputt retten zu lassen. Die jungen Menschen haben nicht einfach einen moralischen Überschuss, der sich in Sorge um Bienen und Eisbären entlädt. Womöglich entspringt ihre Klimawut auch sehr konkreten materiellen Fragen, die sie für schlicht relevanter halten als die Zahl von Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber oder die Höhe einer Mindestrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung. Sie pochen auf die Einhaltung der Klimaziele bis 2030. Nicht, weil sonst die NGOs enttäuscht wären, sondern weil ganz natürliche Sanktionen drohen. Weil der Klimawandel andernfalls tatsächlich unumkehrbar wird und zum Beispiel Flüchtlingsströme in Bewegung setzen könnte, gegen die jene von 2015 wirken wie ein Grundschulwandertag. Robert Habeck, der als Grünen-Chef mit seiner Partei gerade einen großen Lauf hat, hat erkannt, dass die für die nachfolgenden Generationen entscheidenden Fragen quer zur alten Rechts-Links-Achse verlaufen. Neben der Ökologie geht es um die offene Gesellschaft, das freie Internet und ganz konkret die Frage, wie werden wir in Zukunft leben? Auch Habeck hält sich mit Antworten auffallend zurück, ist aber überzeugt, eine Politik des von oben herab wird nicht mehr funktionieren. Neue Gegensätze prägen dieses Land. Und so heißt es nicht mehr, ihr da oben, wir hier unten. Es heißt, ihr von gestern, wir von morgen. Am 10. Tag nach dem Zusammenstoß zweier Welten, durch die Veröffentlichung des Anti-CDU-Videos, sitzt Urs Yilmaz in einem Café im Schatten des Kölner Doms. Der ausgesucht langsam redende Mann mit dem Dreitagebart ist einer von jenen jungen Leuten, die gerade dabei sind, die Bodenplatten der deutschen Politik aufzustemmen. Yilmaz, 28, hat ein Werk geschaffen, ein Video, ein Statement, gemeinsam mit dutzenden YouTubern. Menschen mit exaltierten Ausdrucksformen, die Namen tragen wie Dagi, Ansch, Tuddle, Mimi oder Annie the Duck und allesamt der tiefen Überzeugung sind, dass Parteien wie CDU, CSU und SPD unter keinen Umständen mehr wählbar sind. Von der AfD ganz zu schweigen. Man sieht Yilmaz an 11. Stelle. Bis Anfang dieser Woche wurde das Video 3,7 Millionen Mal geklickt. Das ist nicht schlecht. Vor allem aber ist es schon die zweite Welle, die gerade über den politisch-publizistischen Komplex in Berlin spült. Ein weiteres Staccato-Bekenntnis zum Klimaschutz, jene Herzensangelegenheit, für die die jüngere Generation gerade Freitag für Freitag auf die Straße geht. Und eine weitere Anklage gegen die Untätigkeit des Establishments, diesmal auf handlicher Länge von 2 Minuten und 49 Sekunden. Ab Minute 1,54 wird es apodiktisch. Von da an gibt es gewissermaßen kein Vertun mehr. Hier geht es nicht um verschiedene politische Meinungen, sagt der YouTuber Steve Space Frogs. Schnitt. Dann fährt die Kollegin Julia Butix fort. Es geht um die unwiderlegbare Notwendigkeit, alles dafür zu tun, den Kurs so schnell wie möglich drastisch zu verändern. Das Video hat Wucht. Handwerklich macht denen eh keiner was vor. Ist das ein Vorbote für Zeiten, in denen politische Kommunikation anders funktionieren wird? Ein Symptom dafür, dass die Zeiten vorbei sind, in denen den Parteien die Deutungshoheit über den politischen Diskurs gehörte? Es sieht danach aus. Dann hätten die YouTuber tatsächlich irgendwie zum Sturz von Andrea Nahles beigetragen. Am Ende des Videos kommt auch Rezo nochmal zu Wort. Rezo, der blauhaarige Frontmann der Politisierung der YouTube-Szene, der zuvor das Establishment mit seinen 14 millionenfach geklickten Video die Zerstörung der CDU gegen sich aufgebracht hat. Rezo fasst die Abwehrreaktionen aus der alten Welt kopfschüttelnd zusammen. Ihr habt euch damit keine Freunde gemacht. Es klingt wie eine Drohung. Es klingt tatsächlich wie. Das ist erst der Anfang. Manche meinen bereits, da spricht eine neue APO. Nur nicht so verquarst, nicht so theorielastig wie Rudi Dutschke und seine Fäuste reckenden Genossen von vor 50 Jahren. Die Jugend meldet sich zu Wort. In einer eigenen Sprache, auf eigenen Plattformen, mit eigenen Kommunikationscodes, mit Schulstreiks. Sie wird gehört, weil sie nicht mehr ignoriert werden kann. Nach Ansicht des Soziologen Dieter Rucht steht die neue Jugendbewegung demnächst sogar vor der Frage, ob sie eine härtere Gangart einschlagen muss, um ihre Ziele durchzusetzen. Ewig auf die Straße zu gehen, wird nicht funktionieren, sagt Rucht. Er denkt an zivilen Ungehorsam. Und so dringt, was eben noch Parallelwelt war, ein in jenen Politkosmos, der auch im Jahr 2019 noch altersschwach durch Neuland tappert. Jenes digitale Neuland, dieses Internet, das die Kanzlerin 2013 entdeckt hat. Spät, aber auch schon wieder 6 Jahre her. 6 Jahre, in denen sie nicht die Notwendigkeit gesehen hat, es zeitgemäß zu beackern. Am Ende der Ära Merkel, die nach dem Nahles-Rücktritt wohl schneller vorbei sein wird, als sie dachte, wird spürbar, dass ausgerechnet die um den Übergang in die digitale Neuzeit so besorgte Kanzlerin weder ihr Land noch ihrer Partei in einem guten Zustand hinterlassen wird. Huch, da kommt ja die Zukunft auf uns zu. Im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale in Berlin war, als Rezo und Kollegen mit eindringlichen Worten auf ihr Klimaschutzanliegen aufmerksam machten, dann die erste Frage des Establishments nicht, haben die recht? Die erste Frage war, dürfen die das überhaupt? Es waren die alten Muster, untauglich geworden für die neue Zeit. Nur, dass man das zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen hatte. Zu besichtigen war ein geradezu idealtypisches Kommunikationsdesaster der CDU-Chefin. Annegret Kramp-Karrenbauer sah alt aus. Sie trat so ungelenk auf, als glaubte sie fest daran, dass man noch immer mit dem Holztennisschläger von Björn Borg Wimbledon gewinnen könne. Für den Experten der Kommunikationsagentur Brunswick Group, Heinz Joachim Schöttes, war da allerdings schon alles im Eimer. Die CDU habe verpasst, die eigene Informationshoheit herzustellen. Wer eine Reaktion ankündigt, muss sie auch liefern. Im Kölner Domschatten sagt Urs Yilmaz, die Parteien haben durch die Bank darin versagt, das Internet zu verstehen. Er muss es wissen. Yilmaz ist mittlerweile Social-Media-Berater. Der YouTube-Pionier hat einen schönen Vergleich, um zu beschreiben, was da gerade passiert. Wir sind Internet-Muttersprachler. Die Parteien aber verstehen die Grammatik nicht und das Vokabular fehlt ihnen auch. Wie war die Parole? Ihr von gestern, wir von morgen. Kaum einer erklärt den verunglückten Spagat, den die Volksparteien gerade vollziehen, so plastisch wie Diana Kinnert. Man kann die 28-jährige Start-up-Unternehmerin und Politikberaterin im Hermanns treffen, einem Berlin-Mitte-Lokal mit Coworking Space, das eine Plattform für Food-Innovationen sein will. Noch die letzte Spiralnudel dünstet hier das Aroma eines trendigen Hipstertums aus. Kinnert, CDU-Mitglied, ist schon von Weitem an ihrem breitkrempigen schwarzen Hut zu erkennen, ihre Markenzeichen. Kinnert spricht vom vorpolitischen Raum, einer Sphäre, in der neueste Trends, Haltungen und Zukunftsfragen in Endlosschleifen unter Hochgeschwindigkeit diskutiert werden. Einer Sphäre, in die Parteien wie die Union und die SPD so viel Einblick haben wie in eine, um ein altmodisches Wort zu benutzen, Dunkelkammer. Als das Rezo-Video viral ging, also die Klickrate die Million erreicht hatte, musste auch Kinnert in ihrer Community agieren. So etwas zu ignorieren wäre, als hätte ich den Einsturz des World Trade Center nicht gesehen. Das Video, sagt Kinnert, hätte der CDU Mahnung sein müssen, weil es so viele Leute in ihrer Alterskohorte zustimmend geklickt hätten. Sie hat sich danach extra mit Rezo getroffen. Ihr Befund? Eine ganze Generation gehe den Volksparteien verloren. Und es gibt noch einen Befund. Union und SPD haben ihre derzeit noch knappe Mehrheit vornehmlich jenen Wählern zu verdanken, die schon das Abendrot genießen. Doch zum einen werden auch sie, unabänderliche Wahrheit, nicht ewig sein. Und zum anderen wächst von unten Widerstand nach. Die paar Erstwähler, die bei der Europawahl zu 36% die Grünen wählten, können die Volksparteien noch verkraften. Doch es sind eben nicht mehr nur die ganz Jungen, die ihnen kein Vertrauen mehr schenken. Bei den unter 30-Jährigen holten die Grünen in etwa so viele Stimmen wie Union, SPD und FDP zusammen. In keiner Altersklasse bis 60 Jahre konnte eine Volkspartei die Grünen noch überholen. Diana Kinnert hält ihrer Partei schwere Versäumnisse vor. Es gebe kein Agenda-Setting nach vorn, aus Sicht der Jungen im Prinzip nur Stillstand und Verwaltung. Altes Denken, alte Strukturen. Kein Demografieministerium, keines für Digitalisierung. Und in der CDU-Zentrale, so hat Kinnert den Eindruck, seien fast mehr Mitarbeiter mit Kirchenrecht beschäftigt als mit der Digitalisierung. Wer eine Stunde mit Diana Kinnert spricht, bekommt eine Ahnung davon, wie es in einem moderneren Deutschland aussehen würde, wenn sich an entscheidender Stelle nur die richtigen Gedanken gemacht würden. Kinnert denkt nicht nur an die verlorene Jugend. Sie sagt auch, wir haben versäumt, ein Sinnkonzept für die Leute zwischen 60 und 90 zu schaffen. Sie denkt an Anti-Einsamkeitsministerien oder an Modelle wie in Japan, wo man Social Impact Punkte sammeln kann, wenn man für ältere Leute einkaufen geht. Punkte, die man seinerseits im Alter wieder einlösen kann. So viele Ideen. Vieles offenkundig, unvorstellbar für die, die das Sagen haben. Parallelwelten eben. Dabei ist es nicht so, dass sie sich noch gar nicht berührt hätten. Vor 4 Jahren etwa hat der YouTuber Lee Floyd, 31, mit bürgerlichem Namen Florian Dietrich, schon seine ersten eigenen Erfahrungen mit der Politik gemacht. Le Floyd ist einer der erfolgreichsten seiner Zunft. Er kommentiert auf seinem Kanal die News des Tages. Von Politik bis Unsinn. Ihm folgen 3 Millionen im Netz. Irgendwann hatte er Regierungssprecher Steffen Seibert am Telefon, der ihm das erste Interview eines YouTubers mit der leibhaftigen Kanzlerin vorschlug. Natürlich sagte er zu, weil es die fucking Kanzlerin war und ich ein fucking YouTuber bin, der die fucking Kanzlerin interviewen wollte, wie er zielgruppengerecht erklärte. Also fragte er seine Fans, was er die Kanzlerin fragen solle, und wählte die 13 meistgenannten Fragen aus. Für Le Floyd war es PR-Gold, auch wenn ihn die Traditionspresse für seinen handsamen Stotterauftritt überheblich in den Senkel stellte und Merkel wie gewohnt den Wackelpudding gab. Immerhin war ihm danach klar, sie hat mich benutzt, um an die jüngere Zielgruppe ranzukommen. Benutzen ist ein gutes Stichwort. Auch wenn LeFloid vergangene Woche bei Maybrit Illner im ZDF beteuerte, dass Kollege Rezo nicht gesteuert worden sei. Das sei keine Meinungsmache, sondern eine Meinung. Die Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin Mai T. Nguyen Kim teilt diese Ansicht. Es ist völlig falsch zu sagen, da sind die YouTube-Nutzer ihrem Star wie die Lämmer gefolgt und haben wegen des Videos nicht die CDU gewählt. Kim glaubt, dass es genau andersherum war. Die CDU hat sich schon in den vergangenen Monaten unbeliebt bei jungen Leuten gemacht, weil sie in Fragen der Netzpolitik, Stichwort Upload-Filter, wenig kompetent war und das Thema auch nicht mit dem nötigen Respekt behandelt hat. Allerdings, Rezo sei sehr bewusst, dass er seine großenteils sehr jungen Fans leicht manipulieren könnte, heißt es in einem Porträt über den YouTuber, veröffentlicht vom Network for Teaching Entrepreneurship. Darin finden sich auch Sätze wie dieser. So etwas wie Wahlwerbung bei der deutschen Bundestagswahl würde er deshalb nicht machen. Er überlegt sich genau, welche Partner er sich aussucht und welche er ablehnt. Die Unternehmen müssen, wie er sagt, schon zu seiner Person, seinen Werten und seinem Lebensstil passen. Sonst würde er seine Glaubwürdigkeit schnell verlieren. An dieser Glaubwürdigkeit versuchen jetzt viele zu kratzen. Das größte Einfallstor für Kritik bietet eben das Geschäftsmodell von YouTubern, die nicht allein von Luft und Klicks leben. Wobei mit 15 Millionen Video-Views im Monat, die Rezo vorweisen kann, könnte das schon ganz gut klappen. Der eigene Online-Shop, in dem er Mützen und Shorts an geneigte Fans verhökert, dürfte auch ein paar Euro bringen. Der größte Teil der Einnahmen sprudelt jedoch aus einer anderen Quelle. Im Impressum seines YouTube-Kanals ist Tube One genannt. Das Unternehmen sitzt im Kölner Süden und kreiert Social-Influencer-Kampagnen cross-medial, wie es auf der Firmen-Homepage heißt, und zwar als Teil der Ströer Content Group. Der Werbekonzern Ströer setzt mit seinen über 12.000 Mitarbeitern etwa 1,6 Milliarden Euro im Jahr mit Außen- und zunehmend eben auch mit Online-Werbung um. Rezo ist nur einer von hunderten Beeinflussern, die bei Tube One unter Vertrag sind. Sie tummeln sich auf allen relevanten Social-Media-Plattformen, von Instagram bis YouTube, bespielen auf rund 1500 verschiedenen Kanälen 5 Themenfelder von Unterhaltung über Beauty bis Gaming. Deren riesige Reichweite wird Werbekunden angeboten. Ganz klassisch als Werbespot vor dem Videospot oder als sogenannte Social Influencer Posts. Hier sorgt das Sternchen noch selbst für hohe Authentizität und Aufmerksamkeitsdauer im Vergleich zu herkömmlicher Werbung, wie es in der Selbstdarstellung heißt. Mindestbuchungsvolumen von 15.000 Euro, Mindestkampagnenlaufzeit von 30 Tagen. Tausender Kontaktpreis ab 13 Euro, was Werbesprech ist für, um potenziell 1000 Menschen einer Zielgruppe zu erreichen, genügen schon 13 Euro. Alles natürlich Brand Safety, wie Tube One verspricht. Also sicher für die Marke des Kunden. Bei allen neu veröffentlichten Videos werden Text und Bilder auf nicht werbefreundliche Aktivitäten durchsucht. Da soll nichts stören, irritieren oder gar schaden. Vielleicht ist so auch zu erklären, warum Rezo sein Zerstörungsvideo auf seinem nicht mal halb so populären Zweitkanal namens Rezo Yalole veröffentlichte. Den unterhält er erst seit ein paar Monaten. Begründung: Manche Arten von Videos passen halt nicht auf meinen Hauptkanal so gut drauf. Deshalb dachte ich mir, dass das Sinn macht. Im Sinne der Brand Safety. Dass Rezos politisches Nebenprodukt den Titel Die Zerstörung der CDU trug, mutet inzwischen fast wie ein tragischer Witz an. Der YouTuber hat die Union geprügelt, aber auch die SPD getroffen. Es kann allerdings gut sein, dass die SPD die CDU mit an den Grund zieht. Deren Rolle als Volkspartei der Mitte könnten mittelfristig die Grünen übernehmen, die bislang als einzige Partei den schwierigen Spagat schaffen, beide mitzunehmen, das Mitte-Milieu und die aufbegehrende Jugend. In einer ersten Umfrage haben die Grünen bereits bundesweit die Union hinter sich gelassen. Kein Lesefehler. Nicht nur die SPD, die Union. Andrea Nahles muss das alles nicht mehr beschweren. Sie steigt aus der Politik aus und kann künftig unbelästigt von Fremdschämern Karnevalssongs mitschmettern. Auch jenes Lied, das prima als Hilflos-Hymne der aussterbenden Spezies Volkspartei dienen könnte. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Die zerstören nicht. Sie stören. Der Protestforscher Dieter Rucht über Fridays for Future, YouTuber und die Zukunft der Parteien. Herr Rucht, in der digitalen Welt ist viel von Disruption die Rede, von kreativer Zerstörung. Zerstört der Erfolg des Rezo-Videos und der Fridays for Future-Bewegung die Art, wie Politik gemacht wird? Die Mobilisierung geht schneller. Bei Rezos Video war das Tempo schon sehr überraschend. Aber auch die Fridays for Future-Demonstrationen sind sehr schnell gewachsen. Die haben innerhalb kürzester Zeit die Tagesordnung bestimmt. Das ist neu. Trotzdem sehe ich keinen grundsätzlichen Wendepunkt. Demokratische Entscheidungsprozesse werden nicht zerstört, sondern gestört. CDU und SPD, die früheren Volksparteien, wanken aber doch mächtig. Die jungen Wähler flüchten. Was haben die nicht mitbekommen? Vor allem, dass die bisherige Form von Parteien nicht mehr attraktiv ist. Ochsentour, Vereinsmeierei, der Apparat, in dem man sich hochdienen muss. Das wollen die Jungen alles nicht mehr. Wir haben die Fridays for Future-Demonstranten befragt. 40% identifizieren sich mit gar keiner Partei. Da haben die Volksparteien etwas versäumt. Was erwarten die Jungen denn? Mehr Möglichkeiten, sich selbstbestimmt zu engagieren, flexibel, projektorientiert, in flacheren Hierarchien. Die Partei als Plattform? Politisches Engagement eher als Kampagne angelegt, ja. Aber so eine Kampagne reagiert schlecht. Das ist ein Grundproblem, das stimmt. Die Grünen triumphieren trotzdem. Wie erklären Sie sich das? Das ist vor allem in Deutschland so. In Osteuropa machen die Grünen keinen Stich. Aber hier profitieren sie von der Schwäche der anderen. Sie treten geschlossen auf, das Führungspersonal ist jung, dynamisch, gerade heraus. Und die Klimapolitik macht sie attraktiv. Das muss aber nicht langfristig so sein. Aber Klima, Ernährung, Mobilität, der Zeitgeist ist grün. Erleben wir nicht gerade einen gesellschaftlichen Aufbruch wie 1968, ohne Sex und Rock'n'Roll, dafür vegan und voll kompostierbar? Es gibt Parallelen, aber vor allem Unterschiede. Die 68er wollten das System abschaffen. Es gab eine klare Frontstellung gegen die Eltern, gegen die traditionelle Politik, gegen die etablierte, mächtige Springerpresse. Das ist jetzt völlig anders. Die Aktivisten wollen keinen Umsturz, sondern fordern, dass Klimaziele eingehalten werden. Das ist nicht revolutionär. Außerdem klatschen viele Medien Beifall. Haben wir diese Bewegung herbeigeschrieben? Nein, aber die Medien haben zu dem schnellen Aufstieg beigetragen. Und es gibt Verzerrungen. Indem sie die Bewegung auf wenige Gesichter reduzieren, etwa auf das von Luisa Neubauer. Neubauer ist sehr sichtbar. Mit seiner Kapitalismuskritik sorgte Kevin Kühnert für Furore. Und jetzt der YouTuber Rezo. Sind das Varianten eines neuen Politikertypus? Was haben die drei gemeinsam? Vor allem, dass sie total fokussiert sind. Auf ein Thema, auf ein Argument. Sie vertreten kein Parteiprogramm von A bis Z, auch Kühnert nicht. Der will den Kapitalismus einschränken oder gar abschaffen. Neubauer das Klima retten. Rezo kritisiert die CDU. Sie alle setzen klare Schwerpunkte. Was sind das für Menschen, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen? Die sind jung. Vor allem Gymnasiasten. Sehr gut ausgebildet. Im Kern ist das noch eine Bewegung des Bildungsbürgertums. Hauptschüler sind da kaum dabei. Der Anteil der Frauen ist sehr hoch. In der ersten Reihe demonstrieren immer Mädchen und Frauen. Warum eigentlich? Frauen kümmern sich insgesamt stärker um Gesundheitsfragen, Ernährungsfragen, auch um Fragen des Tierschutzes. Bei Müttern liegt es auf der Hand. Sie sorgen sich sehr um ihre Babys und Kleinkinder. Attraktive Frauen in der ersten Reihe. Eigentlich ist das perfekte PR. Gibt's da Strippenzieher? Nein, die These halte ich für völlig verfehlt. Natürlich gibt es logistische Unterstützung von Greenpeace, vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland. Aber keine heimlichen Strippenzieher. Bewegungen können schnell entstehen und wieder verschwinden. 2012 gingen Zehntausende gegen das Handelsabkommen ACTA auf die Straße. Das Abkommen scheiterte und die Bewegung verpuffte. Warum sollte es Fridays for Future anders ergehen? Die Gefahr besteht. Andererseits geht es dieser Kampagne auch darum, das Verhalten im Alltag zu ändern. Ernährung, Mobilität, das dauert. Aber schon Sommerferien können für eine Schülerbewegung eine existenzielle Gefahr darstellen. Wie kommt Fridays for Future über das Sommerloch? Ewig auf die Straße zu gehen, wird nicht funktionieren. Die stehen jetzt vor der strategischen Entscheidung, ob sie eine härtere Gangart einschlagen, mit zivilem Ungehorsam und all dem, oder ob sie sich zeitlich begrenzte politische Ziele setzen, konkrete Projekte angehen oder ob sie stärker in die Parteien hineinwirken. Da haben Sie ja etwas mit der SPD gemein. Beide erwartet ein kritischer Sommer. Einfach weitermachen, das wird bei beiden nicht funktionieren. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 83 0010 BIC WELA D E 8 L X X X.